4 Jahrzehnte viel, viel wertvoller war und wurde als ein Schokoladenstängeli. Wir lesen den gerade zusammen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf der rechten Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ein paar Gedanken dazu. Zuerst kommt mir gerade so entgegen, er ist nicht irgendein Hirte. Nein, er ist mein ganz persönlicher Hirte. Er weiß um meine Vergangenheit, er weiß um meine Zukunft und er weiß auch ganz genau um meine jetzige Situation. Weil er mich so gut kennt, schaut er auch so gut zu mir, dass mir da auch nichts fehlt. Wir sehen hier die grünen Auen. Es ist ein Bild, oder es sind ein paar Bilder, die bei uns vor über 40 Jahren im Kinderzimmer gehangen sind. Wir sehen hier die richtig grüne Au, das Wasser im Hintergrund. Es ist für mich ein Bild von Geborgenheit, von Gelassenheit, von Zufriedenheit. Es scheint an nichts zu mangeln. Ein paar Schafe liegen da weiterhin gemütlich, ein paar sind beim Herd. Eins hat er sogar auf seinem Arm. Und auch für ein schwarzes Schaf hat sie in seiner Herde Platz. Er erquickt meine Seele. Andere Übersetzungen schreiben, er gibt mir neue Kraft. Aber für mich ist erquicken noch mehr. Das umfasst für mich noch mehr. Es kommen mir da Wörter in Sinn wie Freude, Erfrischung, neue Mut, neue Hoffnung, Zuversicht, Gelassenheit. Er erfrischt, er erquickt meine Seele. Und er führt mich auf der rechten Strasse. Aber wenn es mal feister wird, ich habe eine Bibel aus dem Jahr 1684. Es ist die gleiche Ausgabe wie die Gastern-Bibel. Und dort steht, habe ich gestern nachher gelesen, und auch im schrecklich finstern Tal sei er bei uns. Wir müssen es also nicht fürchten. Wir müssen nicht Angst haben. Er steht hinter uns. Das Bild hat auch in unserem Kinderzimmer gehangen und hat mich ganz stark beeindruckt. Er ist hinter dran. Er hat uns mit der einen Hand, mit der anderen Hand zeigt er uns den Weg. Noch etwas zu Stecken und Stab. Ein Stecken hat man früher gehabt, für wilde Tiere zu vertreiben, für Schlangen zu totschlagen oder etwas mal für einen Fehdieb zu klopfen. Der Stab, das war ein Führungsinstrument. Er war länger und hatte eine Schlaufe am Schluss. Man hat den Schafen so etwas an die Seite gedrückt und sie haben dann den Weg eingeschlagen, den der Hirte wollte. Manchmal musste er sich auch darauf stützen, wenn er müde war, der Hirte. Und manchmal hat er auch umgekehrt und mit dieser Schlaufe ein Schaf in seine Nähe gezogen. Er deckt uns einen Tisch im Angesicht von unseren Feinden. Eigentlich mit auf dem Schlachtfeld oder mit im Trobosen vor Zeit. Wir haben gelernt in der Kinderstunde, dass der Tisch reich deckt sei. Mit allem, was wir uns vorstellen können. Das waren dann etwa Hamburger, Torte und Bratwürste. Natürlich hat es auch ein gutes Glas Wein. Aber Julia hat uns gesagt, wir sollen beherzt zugreifen. Und das wollen wir tun, wenn wir zu diesem Tisch kommen. Wir wollen beherzt zugreifen. Wir wollen es richtig stärken. Weil, so hat sie auch gesagt, viele von den Finden, die mögen nicht bis zu diesem Tisch. Früher war es so Mode oder Sitte, dass man, wenn man einen Gast ganz besonders begrüssen wollte, dass man dem ein bisschen Öl auf den Kopf gelöst hat und das verrieben hat. Ich wollte das heute mit Tag auch probieren, mit meinen Gästen. Helle ist nicht da, aber sagt mir dann nichts. Dann ist es heute auch Mode geworden, dass man Pfleger grosse Weingläser hat und fast kein Wein drin. Das ist bei Jesus auch anders. Er füllt voll ein, bis zu oberst. Umi in der alten Übersetzung von Johann Pescator steht, er fülle so viel ein, dass der Becher überlaufe. Und also auch unser Mitmenschen, unser Umfeld etwas davon hat. Güte und Barmherzigkeit werden uns folgen. Und das ist für mich ein Riesengeschenk, dass die Barmherzigkeit während meinem ganzen Leben darf bei mir sein. Und in der alten Übersetzung heisst sogar, Güte und Barmherzigkeit werden mir nachjagen. Also wir dürfen ging um mich zurückkommen zu dem Heiland, wo hier an die Herzenstür klopft. Und wir dürfen dort die guten Gaben abholen. Wir wollen doch zusammen, wie auch der Psalmist, verging in diesem Haus bleiben. Wir wollen zusammen dort bleiben. Und wir wollen jetzt gerade mit unseren eigenen Worten danken für diesen wunderbaren Psalm, für die Verheißung. Und wir wollen ihn anbeten. Mit unseren Worten wollen wir ihm die Ehre geben, ihm ein Lob bringen in den nächsten paar Minuten. Und ich würde dann zum Schluss mit einem Gebet abschließen. Ja, Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du mein guter Hirt bist. Dass du so gut zu mir schaust. Dass du schaust, dass mir nichts fehlt. Und danke, dass du uns auch heute Morgen auf eine grüne Wiese führst. Ans frische Wasser. Du kannst uns helfen, dass wir unser Herz weit auftun können für das, was du uns sagen willst. Danke von ganzem Herzen, dass du uns einen Tisch reich deckst, wo wir zugreifen können, wo wir uns stärken können, wo wir uns laben können. Und danke für die Barmherzigkeit, die ging über unserem Leben steht. Wir dürfen ging umkehren zu dir und du hast so viel Gutes für uns parat. Dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Amen.
Besser? Sehr gut. Ich verunglücke. Herzlich willkommen hier im Saal, herzlich willkommen im Livestream zum zweiten Teil von unserer Predigtserie «Mehr als Gold und Silber». Matt hat eine super Einführung gemacht mit Psalm 23. Ich habe vorhin so gedacht, wir haben uns nicht abgesprochen, im Zentrum von Psalm 23 steht nämlich der Vers mit dem finsteren Tal. Gott möchte seine Liebe durch dich ganz persönlich deinen Mitmenschen sichtbar machen. Er möchte deine Mitmenschen durch dich beschenken mit mehr als Gold und Silber materiellen Ressourcen. Und eben in der Mitte von Psalm 23, der Vers vom finsteren Tal, passt sehr gut zum Thema heute. Das Thema wird sein: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wie ich den meinen Mitmenschen im Leid kann helfen, wie ich im finsteren Tal für sie da sein kann. Passt sehr, sehr gut. Ihr wisst mittlerweile aus meinen Predigten, dass ich alttestamentliche Geschichten sehr gerne habe. Die kann man mit so viel Fantasie lesen, da kann man mit viel Fantasie auch predigen. Die Geschichte, die ich euch heute Morgen reinnehmen möchte, das ist die Geschichte von Hiob und seinen drei Freunden, am Eliphas, am Bildad und am Zophar. Ich weiss nicht, ob du oder ob dir das Hiob-Buch schon mal von vorne bis ganz hinten durchgelesen habt. Wenn nicht, dann möchte ich dir das sehr ans Herz legen, weil das Buch, das redet von deinem und von meinem Leben. Und eine der grossen Fragen, denen das Buch Hiob nachgeht, ist die: Warum lädt Gott Leid zu? Schau, das Leid beschäftigt uns Menschen, und das wahrscheinlich ganz egal, ob du dich als Christ bezeichnest oder nicht. Ich glaube, solange du auf diesem Planet hier sitzt, einen Körper hast, Blut durch deine Venen und Arterien fließt und du noch nicht die Augen auf dieser Seite der Ewigkeit hast zu, da ist nicht die Frage, ob dich Leid wird treffen oder nicht, sondern vielmehr, wenn und wo es dich wird treffen. Hast du es gewusst? Warum redet die Bibel vom knickenden Rohr? Warum redet sie vom glimmenden Docht? Warum sagt Jesus, dass wir in dieser Welt Angst haben? Ich glaube, weil dein Schöpfer ganz gut weiss, dass du und ich, dass wir in Lebenssituationen reinkommen, wo uns das Leben knickt. Wo unser Lebensmut zu löschen droht. Und das kann von heute auf morgen passieren, ohne Vorwarnung, von einem Moment auf einen anderen kommen Leid, kommen Schmerzen in dein Leben rein, ein Hirnschlag, eine Krebsdiagnose, ein Kind stirbt, dein Ehepartner betrügt dich, das Geschäft ist vielleicht bankrott, ein Autounfall, gestern war in deinem Leben noch Frühlingswetter gewesen. Und von heute auf morgen stehst du buchstäblich hilflos, nackt im Hagel vom Leben. Ich weiss nicht, ob du das selber schon hast erlebt. Ob du das bei einer lieben Person in deinem Umfeld schon hast erlebt. Bei einem Gemeindemitglied, bei einem Kollegen aus dem Sportverein, bei den Schwiegereltern, bei einem Bruder, bei einer Schwester. Dass ihm von heute auf morgen wie der Boden unter den Füßen ist weggezogen worden. Darf ich fragen, wie hast du reagiert? Hast du überhaupt können reagieren oder hat dich wie eine innere Ohnmacht gepackt, weil du nicht hast gewusst, was du sollst sagen, was du sollst machen? So ist den drei Männern am Eliphas, am Bildad und am Zophar gegangen. Ihr Freund, der Hiob, das ist der reichste Mann von ganz Asien gewesen. So steht es in Hiob 1. Und der reichste Mann von Asien, das ist nicht nur reich, das ist sogar sehr reich. Die Bibel beschreibt Hiob als erfolgreichen Geschäftsmann. Er hat eine erfolgreiche Rinderfarm mit 1000 Rinder. Rinder waren dazu mal die Fleischversorgung der Gesellschaft. Und das war nicht Gammelfleisch aus Asien, das war wirklich Bio vom Hof. Gütesiegel Hiob, sehr, sehr beliebt. Dann hat Hiob, steht euch Hiob 1, 3000 Kamel und 500 Esel gehabt. Kamel und Esel waren quasi früher Transport- und Nutzfahrzeuge, in Anführungszeichen, der damaligen Zeit. Wir können also sagen, mit 500 Mercedes Sprinter, die für die Esel stehen, und 3000 LKWs, die für die Kamel stehen, ist der Hiob in der Transportbranche auch ziemlich erfolgreich gewesen. Dann steht, er hat 7000 Schafe gehabt. Eine Durchschnittsfamilie hat 100 Schafe gehabt, der Hiob hat 7000 gehabt. Es gibt ganz viele Wolle für exklusive Kleider in der Kleidungsbranche. Nein, das ist jetzt alles ein bisschen mit Fantasie gelesen, das ist mir bewusst. Aber dann steht auch, dass er Daddy war von einer Grossfamilie. Der Hiob hat nämlich 10 Kinder gehabt. Und obschon der Hiob als erfolgreicher Geschäftsmann wirklich ein pumpenvolles Leben hatte, hat er sich, so steht es in Hiob 1, jeden Morgen die Zeit genommen, für seine Kinder zu beten. Und für jedes einzelnen von seinen Kindern Gott ein Brandopfer darzubringen. Ich also denke, der Typ hat seinen Wecker ziemlich früh gestellt. Aber es zeigt uns etwas, dass der Mann, der Hiob, nicht nur als Geschäftsmann etwas auf dem Kasten hatte, sondern wirklich ganz bewusst aus seiner Familie als geistliches Vorbild voran ist gegangen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Zusätzlich zu dem Reichtum, zu dem Erfolg, den der Hiob hatte, stellt jetzt Gott dem Mann noch ein Glaubenszeugnis aus. Das ist der absolute Wahnsinn. Zweimal sagt nämlich Gott in Kapitel 1 und 2 über Hiob: Hiob ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Ganz ehrlich, wenn ich das so lese, denke ich: Mensch, Hiob, du hast es geschafft. Oder? Also, so ein Leben wie du, Hiob, so ein Leben möchte ich führen. Und von heute auf morgen, ohne Vorwand, kommen 1, 2, 3, 4, 5, es kommen 10 Schicksalsschläge ins Leben des Hiob hinein. Von heute auf morgen. Von einem Moment auf einen anderen verliert er seinen ganzen Besitz. Und ich weiss nicht, ob du selber schon mal Besitz verloren hast. Das macht etwas mit dir. Menschen haben sich umgebracht, weil Aktien gecrasht waren und haben gut Besitz, Geld plötzlich weg waren. Und wenn du das Hiob-Buch kennst, dann weißt du, das war ehrlich gesagt erst der Anfang. Er verliert alle seine 10 Kinder. Und das ist jetzt etwas, das möchte ich mir als bald vierfacher Vater gar nicht vorstellen. Ihr lieben Kinder sollten nicht vor ihren Eltern sterben. Das ist einfach verkehrt. Ich glaube, dass wir Eltern nicht emotional zugerüstet sind oder fähig sind oder, wie soll ich sagen, den Schmerz müssen zertragen, wenn wir unser eigenes Kind müssen ins Grab tragen. Ich möchte mir nicht zumuten, mir vorzustellen, wie es Hiob ist gegangen, wo auf einen Schlag, auf einen anderen, all seine 10 Kinder tot waren und ihm nichts mehr anderes ist übrig geblieben, als keine Ahnung, ein paar Fotoalben, ein paar Kinderzeichnungen auf dem Kühlschrank und schöne Erinnerungen an gemeinsame Ausflüge und das Lachen am Esstisch. Aber auch das ist noch nicht genug. Der Hiob verliert seine soziale Stellung. Er wird vom angesehenen Geschäftsmann zu einem Mann, der von Leid und Krankheit plagt ist, wo die Menschen einen Bogen um ihn herum machen und wo sie sogar mit dem Finger auf ihn zeigen. Der Hiob beschreibt seine eigene Situation in Hiob 19 mit folgenden Worten: Selbst die kleinen Kinder verachten mich. Wenn ich versuche aufzustehen, machen sie spöttische Bemerkungen. Alle, denen ich vertraut habe, verabscheuen mich. Und die Menschen, die ich geliebt habe, sie wenden sich von mir ab. Der Hiob verliert seine Gesundheit. In Kapitel 2, Vers 8 steht, dass der Hiob seine Geschwüre mit Asche einreibt. In der damaligen Zeit die letzte Möglichkeit, um den Juckreiz irgendwie zu stillen, damit man sich nicht zu Tod kratzt. Er verliert seine seelische Gesundheit. Er hat alles verloren. Und am Schluss von Kapitel 2 sitzt er jetzt da. Allein. In einem Aschenhaufen. Von seiner eigenen Frau wegen seinem Glauben an Gott verurteilt. Leid, Not, Krankheit, Zerbruch, woher man auch schaut. Und das alles von heute auf morgen und im Leben von einem Mann, von dem Gott sagt: Es ist der beste Mensch, der auf Erden lebt. Ihr Lieben, wie begegnen wir Menschen, die Ähnliches durchmachen wie der Hiob? Und ich weiss, es gibt sie. Es gibt sie in deiner Familie. Es gibt sie in deinem Umfeld. Es gibt sie auch hier in unserer Gemeinde. Was haben du und ich mehr zu geben, als ein Netz auf die Schulter klopfen im Sinne von: Hey, wird schon, gell? Was haben du und ich mehr zu geben, als ein gut gemeinten Ratschlag im Sinne von: Hey, versuch es doch mal positiv zu sehen. Was hat du und ich vielleicht sogar mehr zu geben, als eine liebevoll, in Liebe überreichte, aber in gewissen Situationen wirklich schwierig verständliche Spruchkarte mit dem Bibelvers: Es wird dir alles zum Besten dienen. Ich lese aus Hiob 2, Vers 11 bis 13. Hiob hatte 3 Freunde: Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Nama. Als sie erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam, ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten.
Doch als sie Hiob von weitem sahen, erkannten sie ihn kaum wieder. Sie brachen in Tränen aus. Laut klagend zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie 7 Tage und 7 Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass das Leid zu groß für Worte war. Liebe, ich möchte mit uns die Reaktion der 3 Freunde von Hiob anschauen und uns 4 Gedankenanstöße geben. Was Wertvollste ist, was du und ich zu geben haben, wenn wir am Leid von einem lieben Menschen begegnen möchten. Und damit du die 4 Punkte nicht vergisst, mache ich ein kleines Wortspiel mit 4 Buchstaben. Der erste Buchstabe Z, den ich mitgebracht habe, steht für Zuwenden. Ich habe ganz am Anfang der Predigt gefragt, wie du reagiert hast, wo im Leben von einem lieben Menschen Leid, Not, Zerbruch über ihn ist reingebrochen. Ganz viele Menschen gehen intuitiv zuerst einmal auf Rückzug. Sie ziehen sich zurück, weil sie nicht wissen, wie sie jetzt dieser Person weiterhin möchten begegnen. Du weißt, du triffst sie. Irgendwann triffst du sie im Migros, im Coop, im Sportverein, in der Gemeinde. Und du fragst dich, wie soll ich nur reagieren? Du willst helfen, aber irgendwie viele Menschen packt wie eine innere Ohnmacht. Sie fühlen sich innerlich ohnmächtig, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen und sagen. Vielleicht hast du das selber auch schon erlebt. Wenn alles gut läuft, hast du ein grosses Umfeld, viele Freunde. Aber ich staune eben immer wieder über die Weisheit von Gottes Wort. Sie sagt, ein echter Freund beweist sich in Zeit von Not. Ein Freund steht alle Zeit zu dir, auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Sprüche 17,17. Wo der Hiob voll im Saft war, waren sie alle da, er hatte ein grosses Umfeld, viele Freunde. Wo aber das Leid über ihn ist reingebrochen, da war sie auf einmal alle weg. Fast alle. Und das hat mich jetzt doch ein bisschen erstaunt. Die Freunde von Hiob, die haben ja nicht gerade im Block nebenan, in direkter Nachbarschaft von Hiob gewohnt, die alle weit entfernt, sogar in einem anderen Land gewohnt. Aber es ist nicht so oftmals, sind eben gar nicht die Freunde, die wir als sehr nach betrachten, die Freunde, die in Not und im Leid da sind, es sind die, von denen wir es eigentlich am wenigsten haben erwartet. Sie sind da. Sie sind treu. Und die, von denen man denkt, Freundschaft ist gut, die ist tief, sie sind plötzlich weg, wenn es nicht mehr so gut läuft. Das kann so schmerzhaft sein. Eine Person, die mir ganz persönlich sehr nachsteht, hat vor vielen Jahren einen schweren Unfall gehabt. Die Person hat gut Geld verdient, sie hat Familie, sie hat ein tolles Hobby. Viele Freunde, ein grosses Unfall gehabt, dann ist ein schwerer Unfall gekommen. Und mit diesem Unfall ein Leben mit Einschränkungen, sogar mit körperlichen Beeinträchtigungen. Und was ist passiert? Im Verlauf der Jahre hat sich ein Freund nach dem anderen verabschiedet. Keiner ist geblieben. Das kann so wehtun. Das kann so viel Bitterkeit auslösen. Was wir von den 3 Freunden vom Hiob also dürfen lernen, sie wenden sich nicht vom Hiob und von seiner Not ab. Sie wenden sich ihm und seinem Leid zu. Sie reisen sogar von weit her an. Und wo sie ankommen, so steht so wunderbar in der Luther-Übersetzung, erhoben sie ihre Augen. Sie haben hergeschaut. Sie haben den Hiob, seine Not, sie haben ihn in seiner Bedürftigkeit ganz bewusst wahrgenommen. Damit fängt alles an. Schau, sogar bei Jesus hat Heilig immer damit angefangen, dass er hergeschaut hat, dass er bewusst wahrgenommen hat, die Not, die Hilfe, die Bedürftigkeit und sich im Herzen bewegen. Ihr Lieben, das ist genau das, was wir machen sollen. Wir dürfen uns vor Not, vom Leid, von lieben Menschen nicht abwenden. Wir sollen uns zuwenden, auch wenn uns vielleicht Angst und innere Ohnmacht lähmt. Schauen die 3 Freunde von mir, ob die seit Tagen, vielleicht sogar wochenlang unterwegs waren, um ihrem Freund einen Besuch abzustatten. Und jeder einzelne von diesen 3 Jungs hat wahrscheinlich da oben auf seinem Kamelsattel mehr als genug Zeit gehabt, um sich auf die Begegnung mit dem Hiob vorzubereiten. Und ich glaube, die Typen, die sie vorbereitet waren, die haben schön ein Souvenir eingepackt, um ihrem Freund eine Freude zu machen. Die haben sich einen guten, tröstenden Satz zurechtgelegt gehabt, wo sie ihm bei der ersten Begegnung zusprechen wollten. Es steht ja in Vers 11, dass sie mit der Absicht zum Hiob gereist, um ihm die Anteilnahme zu zeigen, um ihn zu trösten. Eine mega schöne Herzenshaltung. Aber wo sie sind angekommen, da hat sie ihnen buchstäblich die Sprache verschlagen. Was sie gesehen haben, damit haben sie definitiv nicht gerechnet. Es steht, dass sie den Hiob fast nicht mehr wiedererkannt haben. Schau, Menschen werden im und durchs Leid verändert. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass Menschen, die vom Leben verletzt wurden, dazu neigen, auch andere zu verletzen. Vielleicht aus Reflex, vielleicht aus Eigenschutz. Das kann eine Freundschaft ganz schön vor eine Zerreissprobe stellen. Und ich möchte an dieser Stelle dich einfach bitten, dass das, was im Leid, im Moment vom Schmerz gesagt oder da wird, du nicht auf Goldwaage von deiner Freundschaft legst. Dein Freund, deine Freundin ist immer noch die gleiche Person. Es ist immer noch haargenau der gleiche Mensch. Aber er oder sie leidet. Sie leiden. Und das sollte uns doch noch mehr dazu bringen, uns dieser Person zuzuwenden. Wo die drei Freunde, also den Hiob, haben gesehen, haben sie ihn fast nicht mehr wiedererkannt. Und als sie sein Haus reingegangen, dass sie plötzlich alle Souvenirs, alle schön zurechtgelegten Bibelfersen vergessen waren, weil ihnen bewusst wurde, dass das Leid, das Hiob jetzt durchmacht, viel zu gross ist, als dass sie noch irgendetwas Schlaues rausbröseln könnten. Aber das Entscheidende ist, sie sind jetzt da. Sie sind da. Sie sind jetzt da bei ihrem Freund. Z steht für zuwenden. Mit dem fängt alles an. Wend dich zu. Wend dich nicht vom Not, vom Leid von Person ab, auch wenn du eigentlich keine Ahnung hast, was du sollst sagen, was du sollst tun und dich einfach zuerst mal ohnmächtig fühlst. Der zweite Buchstabe E steht für einfühlen. Die Freunde vom Hiob, sie brechen in Tränen aus. Ihr Lieben, wann hast du zum letzten Mal mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin geprägt? Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden, schreibt Paulus in Römer 12, 15. Emotionen schaffen, die zeigt Nähe. Es verbindet in der Freude, aber natürlich eben auch im Leid. Mich hat Vers 13 gepackt, weil er zeigt, wie einfühlsam die Freunde vom Hiob waren. 7 Tage, 7 Nächte, sie sind einfach nur mit dem Hiob am Boden gehockt und haben kein Wort gesagt. Was haben sie gemacht? Sie waren einfach da und haben das Leid vom Hiob mitgetragen. Ich glaube, dass in der Begleitung von Menschen, die Leid erfahren haben für uns, die das Leid sehen, die Herausforderung ist, dass wir das Leid und die Not der Person aushalten. Trost spenden kannst du am ehesten dort, wenn du die Not aushaltest, auch wenn das vielleicht Monate, vielleicht sogar Jahre andauert. Am Hiob seine Freunde haben gut angefangen. 7 Tage, 7 Nächte waren sie an der Seite des Hiob und haben sein Leid ausgehalten, haben seine Not, seinen Schmerz mitgetragen. Aber dann sind sie plötzlich an einem Punkt angekommen, wo sie gesagt haben, so, Hiob, jetzt längt es, aber jetzt ist fertig mit Trübsalblasen. Jetzt geben wir dir mal ein paar Tipps, wie du wieder auf die Beine kommst. Und vor allem sagen wir dir, warum du überhaupt in das Schlamassel bist reingekommen. Hui, das ist jetzt ein ganz schwerer, schwieriger Gedanke, gell? Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass Hiob Buch nicht mit Kapitel 2 aufhört. Es ist ein bisschen ernüchternd, aber das Buch hat tatsächlich 42 Kapitel und davor reden fast 29 Kapitel lang ausschließlich die Freunde vom Hiob. Das zeigt uns etwas vom Verhältnis zwischen Reden und Schweigen, gell? Wir sind lieber aktiv, wir packen gerne etwas an, wir geben gerne unseren Senf dazu, als einfach mal still zu sein. Als einfach mal da zu sein. Aus der Position von Stärke machen die drei Freunde und machen wir auch schnell wieder Fehler, dass wir unser Gegenüber spüren. Jetzt wäre eigentlich mal der Zeitpunkt, wieder einen Schritt zu tun. Das Problem, die Herausforderung, das Trauma, den Schmerz anzugehen, aktiv zu überwinden. Aber ich glaube, das Geheimnis ist eben, dass nicht wir die sind, die bestimmen können, was im Trauerprozess als nächstes kommt. Der, der Leid erfahren hat, die Person, die Leid erfahren hat, muss in ihrem Rhythmus, in ihrem Trott dafür können trauern. Bleib als Freund, bleib als Gegenüber geduldig und bleib vor allem barmherzig. Eine Mami, die ihr Kind vor ein paar Jahren verloren hat, hat mir vor ein paar Wochen gesagt, dass auch noch Jahre nach dem Tod von ihrem Kind sie immer mal wieder einen Teller zu viel auf den Tisch stellt. Oder wenn sie etwas Schönes im Alltag erlebt hat, sie denkt, oh, das möchte ich unbedingt am Abend meinem Kind erzählen, also dem Kind, das schon vor vielen Jahren gestorben ist. Ich liebe einfühlsam zu sein, bedeutet, dass wir solche Nöte nicht einfach ignorieren und auf die Seite schieben. Wie schmerzhaft muss das sein für eine Mami, sich einzugestehen, dass noch Jahre nach dem Tod des geliebten Kindes die eigenen Gedanken das Hirn einem so schmerzhafte Streiche spielen. Ich glaube wirklich, dass es etwas Wahres daran hat, an dem Sprichwort «Zeit hält Wunden». Aber wie schnell oder langsam die Uhr tickt, das bestimmen nicht wir. Das bestimmt allein die leidtragende Person. Jetzt kennen wir alle die Redewendung «Reden ist Silber». Schweigen ist Gold. Ihr spürt mich ganz auf der Linie mit unserer Predigserie. Mehr als Gold und Silber müssen sie und bleiben also nach der Auflösung. Was denn wertvoller als Silber, also Red, und wertvoller als Schweigen, also Gold ist. Die Bibel redet davon, wenn sie uns den Rat gibt. Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet. Die Freunde von Hiob, die haben den Rat sehr ernst genommen, obwohl sie die Weisheit noch nicht kennen. Die stammt nämlich aus dem Neuen Testament, aus dem Jakobusbrief. 7 Tage und 7 Nächte haben sie sich Zeit genommen, einfach um zu schweigen. Das Schweigenbruch hat übrigens der Hiob selber. Und was machen sie in Kapitel 3, die Freunde? Sie hören einfach mal zu. Mann, ich habe gedacht, was für coole Freunde sind das denn? Solche Freunde möchte ich um mich herum haben in meinem Leben. Und vor allem möchte ich so ein Freund sein. Wo nicht einfach losplappert und einen Ratschlag um einen anderen erteilt, sondern einfach mal zulässt, wenn jemand sein Leid mir klagt und das sogar noch aushalten tut. Es wäre jetzt im Fall auch spannend zu schauen, was die drei Jungs ihrem Freund raten, wo sie das Maul auftun. Das wäre aber wirklich eine Predigserie für sich wert, weil wo sie viel davon reden, zeigt sich, dass sie ziemlich viel Seich erzählen. Und damit am Hiob sehr zu schaffen machen. Was sie sagen, ist zwar gut gemeint, aber gut gemeint ist eben noch lange nicht gut, heilsam und auch tröstlich. Du darfst ja sehr gerne ab Kapitel 3 mal die nächsten 29 Kapitel vom Hiob-Buch durchlesen. Wie gesagt, da reden hauptsächlich die drei Jungs und sie erteilen am Hiob einen Rat, Schlag um einen anderen, der für den Hiob mehr Salz in die Wunde als Balsam auf seine Wunden ist. Und darum möchte ich an dieser Stelle einfach raten, was die Bibel dir ratet, wenn du zum nächsten Mal ein Mensch, der tröstet. Schweigen hat seine Zeit. Und auch Reden hat seine Zeit. Denke einfach mal darüber nach. Ich glaube, wir tun sehr gut daran, einfühlsam zu sein, dass wir beurteilen können, was jetzt gerade dran ist. Und wenn du zum Schluss kommst, dass du etwas sagen willst, das hat mir eine Person vor ein paar Wochen gesagt, die ganz viel Not und Leid erfahren hat. Ein bisschen gut, redet nicht einfach und redet nicht einfach, damit etwas gesagt ist. Sei bitte vorsichtig mit pauschalen, frommen Aussagen. Klag den Leidtragenden in seiner Not nicht auch noch an, auch wenn er vielleicht etwas verbockt hat. Der hat momentan wahrscheinlich genug zu tragen. Versetz dich in seine Lage und spar bei deinen Worten nicht mit Ermutigung und Trost. Der dritte Buchstabe I steht für investieren. Der Hiob sagt in Kapitel 6, ich habe keine Kraft mehr. Ich habe kein Ziel mehr vor Augen. Ich bin völlig hilflos und weiss nicht mehr aus noch ein. Menschen, die Leid tragen, die reden ganz oft von einer bleiernden Müdigkeit. Dass ihre ganze Kraft, ihre ganze Energie da drin fließt, das widerfahrene Unglück, die Not, der Schmerz, Schicksal zu verarbeiten und zu wälzen, sodass für die kleinsten Alltagsaufgaben eigentlich gar keine Kraft mehr übrig bleibt. Menschen um sich zu haben, die sich in praktischer Hinsicht investieren, wortwörtlich eine Last abnehmen, vielleicht einmal eben die Wäsche waschen, glätten, bügeln, zurückbringen, die Kinder hüten, gehen einkaufen, zum Mittag kochen, Freunde um sich zu haben, die dort anpacken, die uns den Alltag völlig überfordern. Das kann so wertvoll sein. Als Familie haben wir das sehr eindrücklich hier erleben, nach der Geburt von Anna im Predigtpraktikum und bevor wir auf Südamerika ausgereist sind. Es war für uns eine Zeit, in der wir oft sehr herausgefordert waren und manchmal recht auf dem Rumpf waren. Und ich weiss, die Gemeinde hat das wahrgenommen. Es hat eine Person aus unserer Mitte, hier aus der Gemeinde, gegeben, die hat sich entschieden, uns einmal pro Woche ein Mittagessen zu kochen und vor die Tür zu stellen. Und ich kann dir eins sagen. Es ist nicht in erster Linie ums Essen gegangen, um den praktischen Dienst. Jemanden zu sehen, eine Gemeinde zu sehen, die uns wahrnimmt, die unsere Bedürftigkeit wahrnimmt und sich entscheidet, uns eine Last abzunehmen, das war viel mehr wert als das wunderbare Essen, das die Person hat gekocht hat. Als ich den Punkt für die Predigt geschrieben habe, hat mich Jesus an Matthäus 25 und seine Worte erinnert. Wo er sagt, wenn wir unsere praktischer Hinsicht, die eine von, oder eine von unseren geringsten, bedürftigsten, auf Hilfe angewiesensten Brüdern und Schwestern investieren, so ist, als würden wir den Liebesdienst an Jesus selber tun. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen? Wann warst du am Boden zerstört, weil dir dein Arbeitgeber gekündigt hat, du von deinem Partner betrogen und im Stich gelassen wurdest? Wann bist du von Krankheit und Tod getroffen und vor große Glaubensfragen gestellt gewesen? Wann hast du eine Depression? Wann Zweifel an dir und deinem Glauben durchlitten? Wann wurdest du von deinen engsten Freunden verlassen? Und wir haben dich besucht. Und der König wird ihnen entgegnen. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ihr Lieben, investieren wir uns dort, wo wir eine Not, wo wir eine Bedürftigkeit wahrnehmen, und zwar so, als wäre es Jesus selber, dem wir dienen. Der letzte Buchstabe T steht für Theologie. Zeig am Leid tragend Theologie. Wenn du jetzt fragst, ja, was Theologie? Ah, mal, schlaues Kerlchen. Der Daniel hat wahrscheinlich vergessen, dass wir am Leidtragenden jetzt auch noch sollen Gottes Wort zusprechen. Klar, ist ja logisch. Dann sage ich, ja, natürlich, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, aber heute Morgen im Fall überhaupt nicht mein Fokus. Ja, es kann sehr heilsam und auch ratsam sein, jemandem Gottes Wort seinen Zuspruch zuzusprechen. Aus eigener Erfahrung weiss ich nämlich mittlerweile nur zu gut, dass der eigene schwierige Umstand, dass die eigenen Gefühle sich sehr schnell vor die Wahrheit und vor den Zuspruch Gottes schieben, sodass du es gar nicht mehr glaubst und du jemanden brauchst, der dir die Wahrheiten wieder ganz bewusst zusprechen. Aber ich möchte dich bitten, frag Gott zuerst, was die Person jetzt wirklich braucht, bevor du zum Beispiel den Bibelvers zitierst, dass Gott uns nicht mehr Last auferlegt, als wir tragen können. Ich sage nicht, dass es nicht stimmt. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich möchte nur bitten, dass du auch im Umgang mit Gottes Wahrheiten einfühlsam bist und Gott fragst, ob das jetzt genau der Vers ist, den die Person braucht, bevor du ihn in einen konkreten Kontext aussprechen. Also Theologie. Wenn du gut hergelost hast, habe ich nicht gesagt, zeig am Leidtragend Theologie. Oder bring ihm Theologie den Weg, also bring ihm göttliche Wahrheiten, sondern zeig ihm Theologie. Ein feiner, aber für unseren Kontext heute Morgen entscheidender Unterschied. Weil das Wertvollste, was du in diesem Moment zu geben hast, ist Theologie. Weil es ist theologisch. Es ist für Gott logisch, dass er am Leidtragend sich in Liebe zuwenden will. Es entspricht zu tiefstem Wesen Gottes, dass er sich als Vater im Himmel der Not vom Leidtragenden annehmen will. Ich mache zwei kurze Beispiele, wo Elia in der Wüste ein Burnout hat, am liebsten möchte Selbstmord machen. Da begegnet Gott in seiner Liebe am Elia durch einen Engel, der ihn mit Brot und Wasser versorgt und ihn in seiner Grundbedürftigkeit begegnet. Wo Jesus voller Angst aufs grosse Leiden und die bevorstehenden Schmerzen schaut, im Garten Gethsemane, da begegnet Gott in seiner Liebe ihm auch durch einen Engel, der ihn stärkt, der ihm stellvertretend für den Vater im Himmel seine Gegenwart zusichert tut, seinen Beistand zusichert. Der Buchstabe T steht für Theologie, weil es nichts anderes bedeutet, als dass der Vater im Himmel Gott selber durch dich, deinem Freund, deinen Schwiegereltern, deinem Nachbar, deinem Gemeindemitglied, möchte nachsehen. Gott schickt heute vielleicht weniger einen Engel zu den Menschen, die Leid tragen, aber er schickt dich. Er schickt dich als Bote, als Botschafter, als Zusicherung von seiner eigenen Gegenwart. Weißt du, was der Name Hiob bedeutet? Der Name Hiob bedeutet, wo ist der Vater? Wo ist der Vater? Ich liebe, das ist doch die alles entscheidende Frage, wo Menschen, wo Not, Zerbruch, Schicksalsschläge getroffen haben, nicht schlafen lassen. Wo ist mein Vater? Wo ist er? Gott, der himmlische Vater, möchte durch dich bei dieser Person sein. Ganz nach. Das ist Gottes Logik. Das ist gelebte, praktische Theologie. Die drei Freunde von Hiob haben, bevor sie das Maul aufgetan, 7 Tage, 7 Nächte beim Hiob verbracht. Sie waren einfach da, zu jeder Tages- und Nachtzeit und haben ihre wertvolle Zeit für ihren Freund und seine Not hergegeben. Wertvoller also als Gold und Silber, als Schweigen und Reden, ist deine Zeit, in der du dich ganz bewusst der Not und dem Leid der leidtragenden Person zuwendest. Wertvoller als Gold und Silber, als Schweigen und Reden, ist deine Zeit, in der du dich hineinfühlst in die Not, ins Leid dieser Person. Wertvoller als Gold und Silber, als Schweigen und Reden, ist deine Zeit, in der du vielleicht auch praktisch mal anpackst, investierst, wenn Not am Mann oder der Frau ist. Und wertvoller als Gold und Silber, und das ist das Entscheidende, als Schweigen und Reden ist deine Zeit, in der du praktische, lebensnahe, heilende Theologie darfst leben, wo du Gottes Logik darfst leben und Gott als himmlischer Vater durch dich und durch dein Dasein, der leidtragende Person, seine Gegenwart, seine Präsenz, sein Trost, sein Zuspruch und seine Liebe kann sichtbar machen. Ich würde gerne beten und dann werden wir unsere Zeit nehmen, wo wir die Folie jetzt einfach einblendet lassen und wo du dir ganz persönlich oder ganz persönlich kannst eine Antwort geben auf das, was du gehört hast. Wo du dich kannst fragen, wo möchte dich Gott herausfordern, dass du dich ganz neu wieder an einer Person zuwendest, wo du dich abgewendet hast, wo du vielleicht sogar mit einer Beziehung gebrochen hast. Wo schickt dich Gott dich ganz neu in eine Person und in eine Not von einem geliebten Bruder, einer Schwester, einem Arbeitskollegen hineinzufühlen? Wo schickt er dich, dich zu investieren, deine Zeit herzugeben, um einen praktischen Liebesdienst an deinen Bruder, an deiner Schwester und damit an Jesus Christus selber zu tun? Und wo darfst du heilsame Theologie leben, durch deine Zeit, wo du da bist? Und Gottes Liebe zu dieser Person, durch deine Person kannst du sichtbar machen. Ich möchte beten und dann werden wir in die Zeit einsteigen. Jesus Christus, danke vielmal. Danke vielmal, dass du uns zusicherst, dass du immer da bist. Dass wir nicht müssen Angst haben, uns nicht müssen fürchten, sondern dass du bei uns bist, auch im finsteren Tal. Danke vielmal, dass du uns aber auch senden tust, als Botschafter, bei diesen Menschen zu sein, wo Not leiden. Und dass du durch uns bei ihnen sein willst. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns ganz neu aufzeigst, welcher Person du durch uns möchtest begegnen. Und ich möchte dich bitten, dass wir Menschen um uns haben dürfen, die sich auch uns annehmen, unserer Not, und sich auch in uns investieren. Amen.
Merci, Dani, für